Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 9, die Verse 28 bis 36. Wir setzen da an, wo Lars beim letzten Mal aufgehört hat. Wann war das? War vor Weihnachten noch, kann es sein? Ich glaube, wir hatten 2 Wochen jetzt nicht. Einmal Gebetsstunde, einmal was zwischen den Jahren. Also es ist schon eine Weile her. Aber wir setzen genau da an, wo wir eben aufgehört haben bei unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 9. Und wir lesen gemeinsam ab Vers 28. Hören Gottes lebendiges Wort. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er, also Jesus, Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichtes anders. Und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Als ich jünger war, so ein Kind, habe ich die Geschichte zum ersten Mal gehört. Ich weiß nicht, ob zu Hause in der Kinderbibel oder im Kindergottesdienst. Und später, so in meiner Jugendzeit, habe ich diese Geschichte für eine der skurrilsten Geschichten in der ganzen Bibel gehalten. Irgendwie konnte ich nicht so richtig was damit anfangen. Alle Geschichten in den Evangelien, die waren irgendwie bodenständig. Natürlich, Jesus tut Wunder, aber diese Geschichte, warum geht Jesus mit ein paar Jüngern auf den Berg, leuchtet da? Warum das alles? Was bedeutet das für uns? Warum hat Jesus das gemacht? Ich habe das früher nicht verstanden. Und mit der Zeit habe ich aber begriffen, das hat Jesus nicht einfach nur so gemacht, um uns irgendeine Lektion zu geben, sondern in diesen wenigen Versen steckt unglaublich viel drin. Stellt euch mal vor, jemand kommt zu euch, der keine Ahnung hat, wer Jesus ist. Und er erfährt, dass ihr Christen seid und er fragt euch, was sind Christen für Menschen? Und ihr sagt zu ihm: Ja, Christen sind Menschen, die glauben an Jesus. Und dann würde euch jemand fragen: Herr, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und dann würdet ihr euch überlegen: Okay, ich könnte jetzt das sagen, ich könnte auch mit der Person in der Bibel lesen. Welche Geschichte würde ich nehmen, um jetzt mal ganz kurz so zu zeigen, die grundlegenden Dinge, wer eigentlich dieser Jesus ist? Und ich stelle mal die These auf, dass diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, eine der geeignetsten Geschichten ist, um in kleinem Raum sehr, sehr viel über Jesus zu lernen oder weiterzugeben. Vielleicht ist es sogar in den Evangelien die geeignetste Geschichte. Das könnt ihr nachher entscheiden. Vielleicht können wir auch noch darüber diskutieren nachher. Aber wir wollen heute einiges darüber lernen oder wieder neu lernen, wer Jesus ist. In Vers 28 fangen wir an. Da steht: Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten. Und die Frage ist natürlich, nach welchen Worten? Und es ist ziemlich naheliegend, nach den Worten, die Jesus direkt vorher gesagt hat. Und das zeigt uns diese Verknüpfung, die Lukas hier wählt, dass das, was wir uns heute angucken, in ganz, ganz enger Beziehung zu dem steht, was vorher stand. Ja, Jesus nimmt da direkt Bezug drauf. Und deswegen schauen wir uns nochmal gemeinsam die Verse vorher an, die Verse 26 und 27. Da sagt Jesus nämlich: Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Auch das sind zwei sehr rätselhafte Verse. Vers 26 geht noch, aber Jesus fängt an, von seiner Herrlichkeit zu sprechen, in der er kommen wird. Da werden sich die Jünger gefragt haben, was bedeutet eigentlich Herrlichkeit? Und in Vers 27 sagt er, mein Reich wird kommen, und zwar werden einige von euch das sehen, bevor sie sterben. Und wieder die Frage, na, wann passiert denn das? Und ich glaube, in Vers 28 knüpft Lukas hier so eng an das Vorherige an, weil sich genau das, was Jesus hier gesagt hat, nämlich direkt danach erfüllt. Er geht mit drei Jüngern auf einen Berg und auf diesem Berg erfahren sie, Vers 26, das, was Herrlichkeit ist. Und Vers 27 sehen sie einen kleinen, bekommen sie einen kleinen Einblick in das, was es bedeutet, dass das Reich Gottes da ist. Vers 27. Und jetzt ab Vers 28 nimmt Jesus sie mit, vor ihrem Tod natürlich, sehr kurz danach, 8 Tage danach, um ihnen das zu zeigen. Und während sie dort mit Jesus auf diesem Berg sind, lernen sie eben unglaublich viel über Jesus. Und wir lernen unglaublich viel über Jesus mit den Jüngern. Und deswegen ist mein Thema heute, ich habe es hier oben hingeschrieben, wer ist Jesus? Und ich habe mir gedacht, naja, wer ist Jesus, ist eine unglaublich fantasielose Überschrift über eine Bibelarbeit oder eine Predigt zu den Evangelien. Könnte man ungefähr über 9 von 10 Geschichten im Neuen Testament schreiben, diese Überschrift. Deswegen habe ich hinzugefügt eine konzentrierte Antwort. Konzentriert oder ein Konzentrat, das ist ja ein Mittel oder ja, irgendeine Flüssigkeit, die enorm dicht ist, wo man Wasser rausgezogen hat, sodass es nicht besonders viel Flüssigkeit ist, aber in dieser Flüssigkeit, da ist auf wenig Raum besonders viel drin. Und ähnlich ist es hier mit der Frage, wer ist Jesus eigentlich? Genau das möchte ja Jesus seinen Jüngern und dann auch uns beibringen in den Evangelien. Und in dieser Geschichte, in diesen wenigen Versen, in diesen 9 Versen, lernen wir unglaublich viel. Ja, in verschiedenen anderen Geschichten erfahren wir vielleicht so eine Sache über Jesus. Ja, nehmen wir die Geschichte, wo Jesus den Sturm stillt. Da erfahren wir, Jesus ist mächtig über die gesamte Schöpfung. Hier in dieser Geschichte sind es viele Dinge, die wir über Jesus lernen und die wollen wir uns heute angucken. Und ich habe 6 Dinge, die wir über Jesus lernen, rausgesammelt und sie in so 3 Gegenüberstellungen immer gestellt. Und ich werde dann, je nachdem, wenn ich zu einem dieser 6 Punkte dann immer komme, das hier ausfüllen. Gucken wir uns nochmal Vers 28 an. Dort lesen wir, es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, damit haben wir uns jetzt beschäftigt und jetzt geht's weiter, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Petrus, Johannes und Jakobus, das war sowas wie der Inner Circle der 12 Jünger, der innere Kreis, die engsten Freunde von Jesus. Ja, wir haben ja schon auch ausführlicher in den Bibelstunden gesprochen über die 12 Jünger. Dann kann man sagen, da gibt es eben die 12 und dann gibt es nochmal die 3, vielleicht mit Andreas zusammen, auch manchmal die 4 engeren Jünger. Und dann Petrus ist so das Sprachrohr, der steht dann nochmal raus. Hier nimmt er jetzt die 3 engeren Jünger, also Petrus und dann die Brüder Johannes und Jakobus mit sich. Und geht auf den Berg, um zu beten. Interessanterweise steht hier der Berg. Und die Frage ist, welchen Berg meint hier Lukas? Das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht genau. Der Überlieferung nach ist es der Berg Tabor im Norden von Israel. Ihr kennt vielleicht das theologische Seminar in Marburg, gar nicht weit von hier. Das hat sich Tabor genannt. Das liegt auch auf dem Berg. Das ist nach diesem Berg Tabor benannt. Immer mal sind so christliche Symbole oder so nach diesem Berg benannt, weil eben der Tradition nach Jesus auf diesem Berg verklärt wurde. Also dieses Ereignis auf diesem Berg stattgefunden hat. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass es ein hoher Berg war. Deswegen sagen manche Ausleger, der Berg Tabor ist tatsächlich nicht so besonders hoch. Der ist ungefähr so hoch wie der Dünsberg bei uns. Also schon so ein Berg, aber irgendwie, wenn man in Bayern sagt, das ist unser Berg, der Dünsberg, würde sich so ein Bayer eher kaputt lachen und sagen, also ein hoher Berg ist es auf keinen Fall. Es gab dann weiter im Norden von Israel in Richtung Syrien noch viel, viel höhere Berge im Hermongebirge und deswegen gehen manche Ausleger auch davon aus, dass Jesus vielleicht sogar dort war, weil es eben ein hoher Berg war. Wie dem auch sei, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall geht Jesus mit seinen drei engsten Jüngern auf einen Berg, wie es dann hier heißt, um zu beten. Wir erfahren auch nicht, was er gebetet hat. Möglicherweise hat er gebetet, dass das, was er in den Versen 26 und 27 angekündigt hat, jetzt Realität wird. Nämlich, dass die Jünger das Reich Gottes einmal in seiner ganzen Macht sehen werden. Und dass sie mal seine Herrlichkeit wirklich sehen werden. Denn bisher war es ja immer so, Jesus hat gesprochen von seinem Reich. Er hat auch immer wieder gezeigt, wie unglaublich mächtig er ist. Aber rein menschlich gesprochen, wenn man sich so Jesus und seinen Trupp der Zwölf angeguckt hat, also wirklich mächtig sahen die halt nicht aus. Eigentlich sogar ziemlich lächerlich. Das soll Gottes Sohn sein, das soll der Messias sein, mit 12 Jüngern, die überhaupt nicht wirklich geeignet sind zum Kämpfen. Nach menschlichen Gesichtspunkten sah das nicht wirklich herrlich aus und sah das auch nicht wirklich mächtig, nach einem mächtigen Königreich aus. Gut möglich, dass Jesus hier gebetet hat, dass das, was er in den Versen 26 und 27 angekündigt hat, dass das jetzt Realität wird. Und wenn das so ist, dass er das gebetet hat, dann wurde es auch unmittelbar danach erfüllt in dem, was wir dann in den Versen danach lesen. Wie dem auch sei, was wir hier über Jesus erstmal sehen, ist, Jesus erscheint uns hier als Mensch in diesem ersten Vers. Er steigt auf diesen Berg rauf mit allem, was dazugehört hat. Er wird geschwitzt haben dabei, es wird echt anstrengend gewesen sein, die werden müde gewesen sein, selbst wenn sie in Anführungszeichen nur auf den Berg Tabor geklettert sind. Und Jesus betet dort. Jesus zeigt seine Abhängigkeit von Gott in allen Dingen. Jesus wirkt hier erstmal überhaupt nicht besonders stark, wirkt hier sehr menschlich. Das Erste, was wir sehen, ist, Jesus ist Mensch. Aber plötzlich, nachdem sie dort oben sind, passiert etwas, was in totalem Kontrast steht zu dem, was vorher war. Ja, also 4 Männer schwitzen, steigen den Berg hoch. Es wirkt alles vermutlich sehr anstrengend in der Hitze von Israel. Und dann Vers 29, und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Jesus fing an zu leuchten. In den anderen Evangelien lesen wir, sein Gewand wurde so weiß, wie kein Bleicher auf der ganzen Welt es weiß machen kann. Wie das genau ausgesehen hat, können wir uns nur wahrscheinlich annähernd vorstellen. Auf jeden Fall, Jesus muss unglaublich herrlich gestrahlt haben. Es muss etwas gewesen sein, was die Jünger so noch nie gesehen haben. Und dadurch zeigte sich Jesus so in gewisser Weise, wie er eigentlich ist. Als Jesus Mensch wurde, wir haben gerade an Weihnachten ja wieder dran gedacht, da hat Jesus seine Majestät, seine Herrlichkeit abgelegt. Schlag mal mit mir auf den Philipperbrief Kapitel 2. Das ist übrigens ein Ausschnitt, den wir jetzt lesen aus dem Abschnitt für die Predigt am Sonntag, wo Ludwig drüber reden wird. Aber wir gucken uns jetzt einige Verse daraus kurz an. Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, Abvers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, also seit aller Ewigkeit war Jesus Christus, die zweite Person der Dreieinigkeit, in der Gestalt Gottes. Das bedeutet in unglaublicher Herrlichkeit, Freude, ohne alle Probleme, vollkommen in Liebe mit seinem Vater und dem Heiligen Geist verbunden, der dreieinige Gott seit aller Ewigkeit in vollkommener Herrlichkeit. Und er hielt diese Herrlichkeit eben nicht wie einen Raub fest, sondern Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Diese Erniedrigung, das ist das, was passiert ist, als Jesus auf die Erde kam. Und für Petrus, Johannes und Jakobus und all die anderen Jünger, sie kannten Jesus ja nur als diesen Erniedrigten, nur als diesen Knecht, nur als den, der eben sich selbst entäußert hatte, der seine Herrlichkeit abgelegt hatte. Und hier jetzt auf dem Berg, plötzlich sehen sie oder bekommen sie sozusagen einen Einblick in das, wie Jesus eigentlich wirklich ist, beziehungsweise wirklich war, bevor er auf die Erde kam. Gekommen ist. Jesus zeigt sich in seiner Herrlichkeit. Wir lesen das Wort zweimal in diesem Abschnitt. Einmal in Vers 31, da wird das über Mose und Elia gesagt, die erschienen in Herrlichkeit. Und dann in Vers 32 sehen wir, dass das auch für Jesus gilt. Dort heißt es, Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt, als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit. Das heißt, das, was ist, was hier passiert ist, Jesus leuchtet, Jesus steht hier plötzlich nicht mehr in erster Linie in seiner Knechtsgestalt, in der er normalerweise eben auf der Erde gelebt hat, in der er durch Israel gelaufen ist und dort gewirkt hat, sondern jetzt steht er hier in seiner Herrlichkeit. Petrus, Johannes und Jakobus bekommen so einen kleinen Einblick in den Himmel, da, wo Jesus hergekommen ist. Zunächst einmal haben wir gesehen, Jesus ist Mensch. Aber dann hat er eben seine Herrlichkeit zum Ausdruck gebracht und wir werden uns später damit noch beschäftigen, was das genau bedeutet. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter, die Verse 30 und 31a. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit. Also die Jünger waren vermutlich noch schockiert davon, dass Jesus leuchtete. Plötzlich sind dann noch zwei andere Männer und die leuchten auch noch. Und aus irgendeinem Grund haben Petrus, Johannes und Jakobus sofort begriffen, das sind nicht irgendwelche Männer, sondern das sind Mose und Elia. Wieso ausgerechnet Mose und Elia? Ja, ich denke, ihr kennt alle Mose und Elia, sind zwei bekannte Gestalten aus dem Alten Testament, aber warum tauchen da jetzt ausgerechnet Mose und Elia auf? Nun, es war so, dass man, wenn man früher, zur Zeit, als Jesus hier auf der Erde war, über die Bibel redete, dann redete man logischerweise nur über das Alte Testament. Das Neue gab es ja noch nicht. Und das Alte Testament nannte man auch nicht Altes Testament, weil der Begriff Altes Testament macht nur Sinn, wenn es auch Neues gibt, sondern man nannte das Alte Testament, die Bibel, die man damals hatte, die nannte man das Gesetz und die Propheten. So fasste man das zusammen. Manchmal hat man noch gesagt, das Gesetz, die Propheten und die Schriften, aber meistens das Gesetz und die Propheten. Und Mose und Elia waren sozusagen die beiden Figuren, die beiden Männer, die symbolisch für diese beiden Teile des Alten Testaments standen. Mose ist ja der, der die fünf Bücher Mose geschrieben hat, wo wir das Gesetz finden. Mose steht für das Gesetz, für den ersten Teil des Alten Testaments. Und Elia war dann gegen Ende der Zeit, wo das Alte Testament geschrieben wurde, der erste bekannte Prophet der Königszeit. Und die Königszeit war ja die Zeit, wo es dann wirklich mit dem Volk Gottes im Alten Testament deutlich bergab ging. Das endete dann alles in der assyrischen und babylonischen Gefangenschaft. Und Elia war der erste Prophet, der wirklich die Könige und dann auch das Volk Gottes eben vor dem Götzendienst gewarnt hat. Und somit stehen Mose und Elia sozusagen als zwei Männer für das gesamte Alte Testament, für das Gesetz und für die Propheten. Mose ist der Geber des Gesetzes und Elia eben der erste Prophet der Königszeit. Und die Botschaft, die die beiden hier haben, ja, wir lesen hier so einfach, die standen da und redeten mit Jesus, Vers 30. Ja, aber die haben da kein Kaffeekränzchen gehalten, sondern die Tatsache, dass Elia und Mose, also das Alte Testament in Person mit Jesus redet, macht deutlich, dass Alte Testament redet tatsächlich von Jesus. Gott schickt hier Mose und Elia auf den Berg, um Petrus, Johannes und Jakobus und auch uns zu verdeutlichen, Jesus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Das ganze Alte Testament, sowohl das Gesetz als auch die Propheten, weisen auf Jesus hin. Petrus, Jakobus und Johannes sehen das hier. Jesus selbst sagt das aber auch. Und ich bitte euch dazu mal aufzuschlagen, Lukas Kapitel 24. Lukas Kapitel 24, das ist die Geschichte, wo Jesus nach seiner Auferstehung mit den beiden Emmaus-Jüngern diese Strecke zu den Emmaus-Jüngern nach Hause läuft und die ganz niedergeschlagen sind, weil Jesus eben gestorben ist und Jesus ihnen dann begegnet und sie ihn gar nicht erkennen. Und sie erzählen dann Jesus, ja und so war das alles mit diesem Jesus und verstehen gar nicht, dass es eben Jesus ist. Und dann sagt Jesus in Vers 25 zu ihnen, Lukas 24, Vers 25. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Mose, das Gesetz, und die Propheten, Elia, zeigen auf Jesus. Das ganze Alte Testament, würden wir heute sagen, weist auf Jesus. Und das machen hier Mose und Elia deutlich. Denn es war ja immer die Frage, ja, das Alte Testament redet von einem Messias, der kommen soll. Aber alle paar Jahre ist in Israel irgendwer aufgetreten, der gesagt hat, ich bin dieser Messias. Und jetzt war Jesus dort oben auf dem Berg und Gott macht durch Mose und Elia deutlich, das ganze Alte Testament redet nicht von irgendeinem Messias, es redet von diesem Jesus, der da gerade steht. Er ist die Erfüllung des Alten Testaments, wie er das dann später auch gesagt hat. Wir können noch mal ein paar Verse weitergehen in Lukas 24. Später erscheint er dann auch den anderen Jüngern und er sagt dann in Vers 44, er sagte aber zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Mose und Elia machen hier deutlich, Jesus erfüllt das Alte Testament. Ich kürze es hier mal ab mit Atem. Das ist das Zweite, was wir über Jesus hier lernen. Das Dritte, was wir lernen, ist, dass Jesus das leidende Opfer ist. Wir gehen zurück zu Lukas Kapitel 9. Wir haben jetzt hier Jesus, der strahlt mit Mose und Elia, die auch strahlen und sich unterhält. Und Mose und Elia sagen aber auch etwas. Vers 31, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Mose und Elia sprechen hier davon, dass der Weg von Jesus nach Jerusalem führen wird und dass dieser Weg seinen Tod und seine Auferstehung zur Folge haben wird. Und wir müssen ja verstehen, dass die Jünger immer noch in einer Phase sind, wo sie jetzt zwar langsam begriffen haben, okay, dieser Jesus ist der Messias, das wurde ihnen ja eben gerade nochmal bestätigt, aber sie waren noch alles andere als darauf vorbereitet, dass das bedeutet, dass Jesus anstatt jetzt der große militärische Führer zu werden und Israel eine goldene Zukunft zu führen, dass das zunächst bedeutet, er wird nach Jerusalem gehen, wird sein Kreuz auf sich nehmen, wird dort sterben und wieder auferstehen. Das hatten sie noch längst nicht begriffen und Mose und Elia sprechen hier aber davon und machen auch schon hier deutlich, ja, auch das ist schon im Alten Testament angekündigt. Ja, wenn man den Propheten Jesaja zum Beispiel als Ganzen liest, ist es, wenn man Jesus nicht kennt, unglaublich irritierend, wie der Messias dort einerseits als herrlicher König beschrieben wird und andererseits als leidender Knecht. Jesaja 53 ist das bekannte Beispiel. Wie passt das zusammen? Mose und Elia geben hier einen ersten Hinweis, indem sie darüber sprechen, was Jesus in Jerusalem erleben wird. Er wird dort Unvorstellbares erleiden Er wird sich dort opfern für die Menschen. Das Dritte, was wir über Jesus lernen in diesen Versen, ist, Jesus ist das leidende Opfer. Warum musste Jesus leiden? Jesus musste leiden, damit wir etwas von dieser Herrlichkeit überhaupt erfahren können, dass wir diese Herrlichkeit selbst erleben können. Jesus hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, und der wir eben in Philipper 2 gelesen haben, hat sie nicht einfach so verlassen. Es war für ihn ein großes Opfer. Und dieses Opfer begann übrigens nicht damit, dass er dann in Jerusalem dann gefangen genommen wurde und alles, was danach folgte, sondern es begann schon damit, dass er ja diese Herrlichkeit aufgab, in diese von Leid geprägte Welt kam, hier nicht verstanden wurde, hier ein normales Leben zunächst leben musste und später dann eben der Höhepunkt, das, was er dann in Jerusalem erlebt hat. Jesus hat gelitten, aber warum hat er gelitten? Er hat gelitten, damit die Herrlichkeit, die wir durch unsere Sünde verloren haben, die Beziehung zu dem herrlichen Gott, damit wir die wiederbekommen können. Leiden, das leidende Opfer, von dem hier Mose und Elia reden, war unser Weg zurück zur Herrlichkeit. Dieser Herrlichkeit, die hier Petrus, Johannes und Jakobus eben kurz sahen, als Jesus geleuchtet hat. Wir können nur die Herrlichkeit erfahren, von der wir hier lesen, dadurch, dass Jesus eben nach Jerusalem ans Kreuz gegangen ist. Und wir Menschen, wir neigen eben dazu, Herrlichkeit zu wollen. Herrlichkeit wollen wir alle. Aber wir wollen sie gerne ohne Kreuz. Und das sehen wir an Petrus. Petrus ist ja immer der, der als erstes die Kappe aufreißt. Und ich finde, das hier ist eine der lustigsten Dinge, die wir in den Evangelien lesen. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt, Vers 32. Also, ja, vielleicht gerade am Aufwachen oder so. Also, als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten. Ja, Petrus hat gesehen, Elia und Mose wollen jetzt wieder gehen. Da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und dann fügt Lukas hinzu, er wusste aber nicht, was er sagt. Ja? Also Petrus, Jakobus und Johannes waren völlig verwirrt von dieser ganzen Szene, die sich ihnen geboten hatte. Aber warum will Petrus hier Hütten bauen? Er will Hütten bauen, weil das, was er sah, das Schönste und das Beste und das Herrlichste war, was er je gesehen hat. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wir können uns das gar nicht wirklich vorstellen. Aber Petrus hat das gesehen und alles, was er denken konnte, war diesen Moment. Den will ich unbedingt festhalten. Und wir denken uns, was war denn bei diesem Moment so toll, wo Jesus und Mose und Elia da auf dem Berg stehen? Es war diese Herrlichkeit, die von Jesus gestrahlt hat, von Mose und von Elia gestrahlt hat. Diese Gottesherrlichkeit, die Petrus plötzlich sah und gesagt hat: Ich will nichts mehr anderes in meinem Leben. Und deswegen, was kann ich machen, um den Moment jetzt festzuhalten? Komm, wir bauen Hütten hier, dass wir auf jeden Fall hier alle einziehen können und das immer so bleiben kann, wie es jetzt gerade ist. Er wollte diese Herrlichkeit, aber er wollte diese Herrlichkeit ohne Kreuz. Gehen wir nochmal zurück in das, was wir beim letzten Mal gehört haben. Ich habe ja gesagt, dass das, was wir heute lesen, sehr eng verbunden ist mit dem, was in den Versen vorher steht. Deswegen schreibt ja Lukas in Vers 28, es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten. Und deswegen gehen wir nochmal zu diesen Worten, Verse 23 und 24. Und da sagt Jesus, oder gehen wir nochmal ein Stück weit nach vorne, also in den Versen vorher hatte Jesus von seinem Tod und seiner Auferstehung gesprochen. Und jetzt in Vers 23 spricht er über seine Nachfolger und er sagt zu ihnen: Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Was Jesus in den Versen vorher sagt, vor diesem Erlebnis auf dem Berg, ist also im Prinzip mein Weg, also der Weg von Jesus, der führt zurück in die Herrlichkeit, aber er führt über das Kreuz. Erst nach Jerusalem, dann in die Herrlichkeit. Und der Weg für alle seine Nachfolger führt ebenfalls in die Herrlichkeit, aber auch sie sollen vorher ihr Kreuz auf sich nehmen. Die Jünger haben das nicht verstanden. Die Jünger haben das auch später erstmal nicht verstanden. Sie haben es dann verstanden in der Apostelgeschichte. Als Jesus dann weg war, sie dann die Botschaft ausgebreitet haben, haben sie gemerkt, okay, bevor wir in der Herrlichkeit ankommen, wartet das Kreuz auf uns. Jesus sagt, für meine Nachfolger wartet hier auf der Erde erstmal das Kreuz. Luther hat immer wieder davon gesprochen, einer der größten Fehler, die es gibt, ist, wenn man eine Theologie der Herrlichkeit hat. Wenn man irgendwie denkt, die Herrlichkeit wartet schon hier auf der Erde auf uns. Es gibt eine Herrlichkeit, die uns erwartet ohne das Kreuz. Er hat immer wieder gegenübergestellt die Theologie der Herrlichkeit, die er massiv bekämpft hat, gegenüber die wahre Theologie, die er die Theologie des Kreuzes genannt hat. Das bedeutet, Vergebung zu nehmen, die nehmen wir ja gern, dass Jesus uns alle Sünden abnimmt und uns verspricht, dass wir dann mal im Himmel sein werden, ohne bereit zu sein, sich das etwas kosten zu lassen. Es bedeutet Glaube in dem Sinn, dass wir irgendwie die Fakten über Jesus glauben, ohne ihm nachzufolgen. Und ich glaube, der Grund, warum Jesus hier den Jüngern diesen Einblick gibt, ist, weil er ihnen sagen möchte, liebe Jünger, lieber Petrus, Johannes und Jakobus, wir gehen jetzt gleich wieder runter von diesem Berg. Und dann wird euch etwas richtig Hartes erwarten. Erst werdet ihr mich sterben sehen und dann werdet ihr selbst sehr hart verfolgt werden dafür, dass ihr zu mir gehört. Für uns beide wartet das Kreuz, aber nach dem Kreuz wartet für mich, für Jesus und für euch die Herrlichkeit. Und deswegen gebe ich euch jetzt einen kleinen Einblick in diese Herrlichkeit. Ich gebe euch sozusagen als Motivation, als kurzen Einblick in das, was euch einmal erwarten wird. Gebe ich euch diesen kleinen Einblick in meine Herrlichkeit. Und wie gesagt, wir können uns das nicht richtig vorstellen, aber die Reaktion von Petrus zeigt uns, wie unglaublich das für die gewesen sein muss. Ja, lass uns drei Hütten bauen, lass uns diesen Moment auf jeden Fall und unbedingt festhalten, weil sowas Tolles habe ich noch nie erlebt. Übrigens, was noch schön ist, Petrus will hier in der Herrlichkeit sich Hütten bauen, damit die Herrlichkeit festgehalten ist für Jesus und für sich und für Mose und Elia und so weiter. Jesus verspricht seinen Jüngern viel mehr. Er sagt, wenn ihr in der Herrlichkeit seid, da braucht ihr keine Hütten zu bauen. Ich werde euch dort Hütten bauen. Johannes 14 am Anfang, wir wollen das jetzt nicht lesen, aber Jesus sagt, ich werde jetzt dann zurück in die Herrlichkeit gehen, euch voraus. Und dort werde ich euch eine Wohnung bereiten. Ich baue euch Hütten in der Herrlichkeit. Ihr braucht ihr euch nicht selber zu bauen. So, wer denkt, das war's mit den Dingen, die ungewöhnlich sind, die irgendwie auch auf uns vielleicht ein bisschen skurril wirken? Es geht weiter mit Vers 34. Mose und Elia wirkten gerade so, als wollten sie gehen, aber erstmal gehen sie noch nicht. Vers 34, während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkam. Wieso jetzt plötzlich eine Wolke? Ja, wir könnten ja sagen, also das mit der Herrlichkeit, mit dem Leuchten, mit dem Strahlen, das ist schon ziemlich viel, aber jetzt plötzlich kommt auch noch die Wolke dazu. Was hat es mit der Wolke auf sich? Die Wolke verrät uns, dass Jesus der herrliche Tempel ist. Was hat eine Wolke mit einem Tempel zu tun? Im Alten Testament ist die Wolke immer das Symbol, dass Gott in seiner Herrlichkeit hier anwesend ist. Ja, in einem Sinn ist Gott ja überall, aber Gott macht im Alten Testament immer wieder deutlich, es gibt Orte, da bin ich ganz besonders. Dort könnt ihr mir begegnen. Dort könnt ihr Gemeinschaft mit mir haben. Und wisst ihr was? um euch zu zeigen, wo dieser Ort ist, schicke ich dort die Wolke der Herrlichkeit hin. Das erste Mal hat Gott es gemacht in der Stiftshütte. Und wir gehen mal ganz kurz durch zwei Stellen im Alten Testament oder drei Stellen im Alten Testament, um uns das anzugucken. Das erste Mal ist Jesus mit dieser Wolke, wodurch er seine Herrlichkeit symbolisiert hat, in die Stiftshütte eingezogen. 2. Mose Kapitel 40, ganz am Ende von 2. Mose. Ich habe auch vor vielleicht anderthalb Jahren ungefähr sogar mal gepredigt. Zweite Mose 40, Vers 34. Da heißt es, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Ja, das Volk hatte gesündigt und Gott hat gesagt, ich will trotzdem mit euch Gemeinschaft haben. Er hat dieses Zelt in Auftrag gegeben und er hat gesagt, in diesem Zelt wohne ich symbolisch. Dort könnt ihr über die Priester und über die Opfer mit mir Gemeinschaft haben. Und um euch zu zeigen, dass ich wirklich da bin, ist er mit seiner Wolke da im übertragenen Sinne eingezogen. So, Jesus, Gott lebt hier also in der Stiftshütte durch die Wolke. Und später, als das Volk Israel dann durch die Wüste gezogen war und in Israel angekommen war und sich dann dort etabliert hatte und die Kanaaniter vertrieben hatte, da hat Salomo dann den Tempel gebaut. Tempel war ja nichts anderes als die Stiftshütte als Steingebäude. Mal auch mal aufschlagen, 1. Könige, gehen wir ein bisschen weiter im Alten Testament, 1. Könige Kapitel 8, der Tempel wird eingeweiht und wir lesen jetzt quasi, wie Gott umzieht. Er zieht vom Zelt in dieses steinerne Gebäude. 1. Könige Kapitel 8. Die Verse 10 und 11. 1. Könige 8, die Verse 10 und 11. Da lesen wir, wir sind jetzt bei der Einweihung dieses Tempels. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Wolke symbolisiert Gott, der in seiner Herrlichkeit jetzt nicht mehr im Zelt wohnt, sondern jetzt im steinernen Gebäude. So, dann lebte das Volk Israel über Jahrhunderte mit diesem Tempel, aber anstatt Gott im Tempel anzubeten, gingen sie entweder hin und beteten Gott auf zweifelhafte Art und Weise im Tempel an, oder sie gingen sogar völlig vom Tempel weg und beteten andere Götter an. Und es ging immer so weiter und irgendwann sagten sie sich dann sogar manchmal, naja, Gott wohnt ja hier im Tempel, sind zwar die Babylonier und die Assyrer, aber die können uns ja nichts anhaben, solange nur Gott hier im Tempel wohnt. Gott wohnt mitten unter uns, da kann uns ja eigentlich nichts passieren. Und dann schickt Gott, kurz bevor Jerusalem dann von den Babyloniern erobert wurde und der Tempel zerstört wurde, dem Propheten Hesekiel eine Vision. Wollen die jetzt nicht lesen, weil es auch ein bisschen länger dauert, ein bisschen komplizierter ist, aber wir lesen es in Hesekiel Kapitel 10, wie Gott aus diesem Tempel auszieht. Hesekiel hat eine Vision, wie Gott mit dieser Wolke aus dem Tempel auszieht. Gott lässt sich von seinem Volk nicht an der Nase herumführen, so nach dem Motto, so als Maskottchen missbrauchen, ja, da wohnt Gott im Tempel als Wolke, dann kann uns ja alles gar nichts passieren. Wir interessieren uns zwar nicht für diesen Gott, aber es kann uns nichts passieren, das lässt Gott nicht mit sich machen. Und deswegen zieht Gott im symbolischen Sinn dann aus dem Tempel wieder aus. Und dann wird der Tempel auch zerstört. 70 Jahre gehen ins Land. Das Volk Israel darf durch Gottes Gnade wieder zurückkehren aus der Gefangenschaft. Und sie bauen den zweiten Tempel. Das ist das, was wir kennen, Geschichte von Esra, der dann den Tempel in Jerusalem wieder aufbaut. Aber zwei Dinge sind an diesem neuen Tempel interessant. Das erste ist, der Tempel ist lange nicht so groß und so schön wie der von Salomo. Ein paar von den ganz, ganz Alten, die den alten Tempel noch kannten, die fangen sogar an zu weinen, als sie den neuen Tempel sehen, weil sie von seiner Mickrigkeit so entsetzt sind. Und das Zweite, niemals mehr zieht Gott in diesen Tempel mit seiner Wolke ein. Das letzte Mal, dass wir von dieser Wolke lesen, ist in Hesekiel Kapitel 10 und dann 11, wo Gott eben als Wolke auszieht. Und das war's. Ende der Geschichte. Der Tempel wird zwar gebaut, Gott möchte das auch, dass dieser Tempel gebaut wird. Das ist jetzt nicht so, dass das Volk Israel das einfach nur aus eigenen Stücken oder so macht. Aber symbolisch zieht Gott in diesen Tempel nicht mehr ein. Es gab auch keine Bundeslade mehr in diesem Tempel, die war auch weg, zerstört, wo auch immer. Gott zieht da nicht mehr ein. Aber dann, irgendwann, kommt diese Wolke zurück. Und das lesen wir hier in Lukas 9. Und zu der Zeit stand immer noch dieser zweite Tempel. Und mittlerweile hatte Herodes diesen einst mickrigen zweiten Tempel enorm aufgebessert. Der hat jetzt echt äußerlich was hergemacht. Aber das Interessante ist, Gott zieht nicht in diesen Tempel ein, den die Menschen doch so schön gemacht haben. Gott hüllt Jesus Christus in eine Wolke ein auf dem Berg. Und er macht damit deutlich, Jesus ist nicht nur das leidende Opfer, sondern er ist auch der herrliche. Er ist durch das Opfer der Weg zu Gott und er ist der Ort, wo wir Gott begegnen können. Tempel ist in der Bibel immer der Ort, wo man Gott begegnet. Der Ort ist nicht mehr ein Gebäude aus Stein für uns heute. Das ist auch nicht in erster Linie hier unsere Räume in der Robert-Bosch-Straße oder so, sondern es ist eine Person, Jesus Christus. Und eine Person, auf der hier Gottes Herrlichkeitswolke ruht. Die Botschaft, und das wusste jeder, der das Alte Testament damals kannte, die Botschaft dieser Wolke ist, das ist der neue Tempel. Jesus hat durch sein Opfer den Weg zu Gott frei gemacht. Und bei Jesus können wir heute Gemeinschaft mit ihm haben, eben ohne Opfer und ohne Tempel aus Stein. Durch das Opfer, was er ein für alle Mal gebracht hat, können wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und durch Jesus erwartet uns eben auch eine unglaubliche Herrlichkeit nach dem Kreuz hier auf der Erde. Aber es ist nicht nur so, dass diese Wolke der Herrlichkeit erschien, sondern aus dieser Wolke kam auch eine Stimme, Vers 35. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Gott, der Vater, sagt über Jesus Christus: Dies ist mein geliebter Sohn. Jesus ist Mensch, das haben wir am Anfang gesehen, aber er ist auch der Sohn Gottes. Ich sage oft nicht 50% das eine und 50% das andere, sondern beides ganz. Wir lesen in den Evangelien zweimal, dass Gott der Vater sagt: Dies ist mein geliebter Sohn. Wisst ihr, was die andere Stelle ist, wo wir das lesen? Genau, bei der Taufe von Jesus. Bei der Taufe von Jesus ist der Fokus darauf, dass Jesus Mensch ist. Jesus stellt sich den Menschen gleich, indem er sich eben wie diese ganzen sündigen Menschen dort auch taufen lässt, obwohl er nicht sündig ist. Er stellt sich auf eine Stufe mit den Menschen. Hier ist eher der Fokus darauf, dass Jesus Gott ist. Ja, Jesus strahlt, ist herrlich, dann ist noch die Herrlichkeitswolke um ihn herum. Gott sagt es zweimal, einmal mit dem Schwerpunkt, dass Jesus Mensch ist, einmal mit dem Schwerpunkt, dass Jesus Gott ist. Aber das ist nicht alles, dass Gott hier sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, sondern er fügt noch etwas hinzu. Er sagt: Auf ihn sollt ihr hören. Und auch in diesem einen Satz steckt viel mehr drin, als man am Anfang denken könnte. Ja, wir denken: Ja, Jesus redet, wir sollen ihm jetzt zuhören. Das gilt zumindest mal für Petrus, Johannes und Jakobus. Aber auch in diesem kleinen Satz steckt viel, viel mehr drin. Dazu bitte ich euch nochmal ins Alte Testament zu gehen, und zwar in das fünfte Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15. Fünfte Mose ist ja die Wiederholung des Gesetzes, die 10 Gebote werden wiederholt, und dann haben wir ganz viele Gesetze noch zwischendrin, die ein Stück weit für das Volk Israel die 10 Gebote auch auslegen und zeigen, was die bedeuten. Und mitten in diesem Buch sagt Mose plötzlich, 5. Mose 18, Vers 15: Ein Propheten wie mich, also wie mich Mose, wird dir der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Jetzt, auf ihn sollst du hören. Und das war einer der Verse, die jeder Jude kannte. Denn die Frage war, wer ist dieser Prophet? Ja, wenn Mose sagt, ein Propheten wie mich, und Mose war ja für die Juden, das war der Mann, der das Gesetz gegeben hat, ein unglaublich hohem Ansehen. Also wenn Mose so etwas über jemand anders sagt, das muss doch wirklich eine Person sein. Und jetzt, viele, viele Jahre später, über 1000 Jahre später, lesen wir hier in Lukas 9 auf diesem Berg, dass es Gott selber ist, der sagt, auf den sollt ihr hören. Der ist der Prophet, von dem Mose damals gesprochen hat. Damit sind wir beim sechsten Punkt. Jesus erfüllt das Alte Testament, hatten wir gesagt, aber erfüllt eben auch das Neue Testament. Ja, Mose und Elia haben mit ihm am Anfang gesprochen, das haben wir gesehen und machen damit deutlich, das ganze Alte Testament weist auf ihn hin. Das Alte Testament bestätigt, das ist wirklich der Messias, von dem wir gesprochen haben. Und jetzt, Jesus, auf den sollen wir jetzt aber auch hören. Und wie hören wir heute auf Jesus? Indem wir die Bibel lesen, eben ganz besonders das Neue Testament. Das Neue Testament, wenn wir das Neue Testament lesen, dann hören wir auf Jesus. Wenn man jetzt streng genommen hingeht, ist ja erstmal schon richtig, dass jetzt nicht das ganze Neue Testament uns nur wortwörtlich Dinge sagt, die Jesus hier auf der Erde gesprochen hat. Aber dennoch hören wir immer Jesus, wenn wir das Neue Testament lesen. In den Evangelien, wo wir jetzt gerade sind, da hören wir die Worte und die Taten von Jesus auf der Erde. Da hören wir, was er eben tatsächlich gepredigt hat zu seinen Jüngern oder zum Volk. Dann im nächsten Buch in der Apostelgeschichte sehen wir, wie sich die Botschaft Jesu, die Worte Jesu in der ganzen Welt ausgebreitet haben und Frucht gebracht haben. Gemeinden sind entstanden, überall. Danach haben wir dann die Briefe. Die Briefe erklären uns die Botschaft Jesu für das Volk Gottes. Ja, was meint es eigentlich, dass Jesus gekommen ist? Was meint es eigentlich, was er dort gesagt hat? Wer ist er eigentlich? All das erklären uns die Briefe genauer. Und dann das letzte Buch des Neuen Testaments, die Offenbarung, zeigt uns, dass sich die Worte Jesu einmal vollständig erfüllen werden, bis hin zu seinem zweiten Kommen. Das Wort Gottes im Neuen Testament sind einerseits die Worte Jesu, die er sozusagen direkt gesprochen hat, und dann das Wort Gottes, was er durch seinen Heiligen Geist inspiriert hat, was uns Jesus eben zeigt, in all seinen Facetten, in all dem, was er für uns getan hat, was er für uns ist. Ja, als Beispiel, wir haben eben Philipper 2 gelesen, werden das auch am Sonntag in der Predigt hören. Da stellt uns dann Paulus Jesus als ein Beispiel dafür vor, der eben in diese Erde gegangen ist, demütig, auf diese Erde gekommen ist, demütig. Paulus sagt, so sollen wir dann eben auch demütig sein. Und so zeigt uns das ganze Neue Testament Jesus. Ich habe es mal genannt, er erfüllt das Alte Testament und füllt das Neue Testament. Gott bringt es in Kurzform so auf den Punkt am Anfang vom Hebräerbrief. In vergangenen Zeiten hat Gott vielfältig und auf vielerlei Weise geredet und jetzt in den letzten Tagen hat er zu uns geredet durch seinen Sohn. Erfüllt das Neue Testament. Und es bedeutet für uns, wir sollen auf das Alte Testament hören, denn es weist auf Jesus hin. Das bringen uns Mose und Elia hier in diesem Abschnitt bei. Und dann, wir sollen wir auf das Neue Testament hören. Denn Gott, der Vater, befiehlt es uns hier, auf ihn sollt ihr hören. Jesus spricht und der Heilige Geist erklärt uns dann eben die Person Jesu, zum Beispiel in den Briefen. Dazu fordert Gott uns hier auf, zuzuhören, um Jesus kennenzulernen. Wir haben sechs Punkte uns heute angeguckt und ich habe sie so in drei Paaren gegenübergestellt. Wir sind das nicht der Reihe nach durchgegangen, deswegen wiederhole ich es jetzt nochmal. Wir haben gesehen, Jesus als Mensch und Jesus als Sohn Gottes. Wir haben gesehen, Jesus erfüllt das Alte Testament und erfüllt das Neue Testament. Und wir haben gesehen, Jesus ist einerseits das Leiden der Opfer, der, bevor er wieder in die Herrlichkeit zurückgeht, erst nach Jerusalem geht, aber er ist eben auch der herrliche Tempel. Und wir haben die Jünger darauf reagiert, so viel über Jesus erfahren zu haben. Sie haben sich gefürchtet, lesen wir. Sie haben geschlafen zwischendurch. Und am Ende hat es ihnen komplett die Sprache verschlagen. Vers 36. Während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Alle wieder weg, vermutlich auch nicht mehr geleuchtet. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Ich habe davon gesprochen, wer ist Jesus? Eine konzentrierte Antwort. Die hat die drei Jünger erstmal vollkommen umgehauen. Die konnten mit niemandem darüber reden. Das hat richtig reingehauen. Das hat so sehr reingehauen, dass sie erstmal nicht davon reden konnten und später gar nicht mehr aufhören konnten, davon zu reden. Wir haben von zwei dieser drei Jünger, die dort mit waren, Bücher im Neuen Testament. Jakobus wurde schon relativ früh umgebracht, aber Johannes und Petrus haben Bücher im Neuen Testament geschrieben. Das Interessante ist, beide sprechen von dieser Erfahrung. Das wollen wir zum Schluss jetzt nochmal aufschlagen. Einmal Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Johannes bezeichnet hier am Anfang, wir hatten das ja auch letztens in der Predigt, Jesus als das Wort. Er sagt dann hier, und das Wort wurde Fleisch, also Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Die Jünger haben natürlich immer wieder Einblick in die Herrlichkeit bekommen, aber Johannes hat vermutlich hier auf der Erde niemals so viel von der Herrlichkeit Jesu Christi gesehen, die damals auf dem Berg. Noch deutlicher wird Petrus später im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Zweite Petrus Kapitel 1 und er schreibt dort ab Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Die Frage ist, wann haben sie Jesus seiner herrlichen Majestät gesehen? Antwort, Vers 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Petrus und Johannes hat zuerst die Sprache verschlagen und nachher schreiben sie davon, weil es ein so unglaublicher Einblick in die Herrlichkeit Gottes war, den sie dort ergattern durften. Was lernen wir daraus? Ich habe drei praktische Anwendungen, drei Dinge, die wir mitnehmen können von diesem Abschnitt heute. Das erste ist, es gibt nichts Schöneres, Besseres, Glücklicheres, als mit Gott durch Jesus Christus Gemeinschaft zu haben. Ich erinnere euch nochmal dran, diese amüsante Begebenheit. Petrus will unbedingt Hütten bauen. Und nein, er will nicht Hütten bauen, weil er eine Witzfigur ist oder weil er irgendwie dumm ist oder weil er gerne Hütten aus Stöcken baut, sondern weil er in dem Moment begriffen hat, ich sehe hier gerade Gottes Herrlichkeit. Und im Vergleich zu allem anderen, im Vergleich zu allen Hobbys und allen tollen Urlauben und allem Geld der Welt, das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was ich hier gerade sehe. Die Herrlichkeit Gottes, die mir hier jetzt gerade von Jesus Christus entgegenstrahlt, die möchte ich irgendwie festhalten. Das war Petrus' relativ unreifer Wunsch, aber ein vollkommen nachvollziehbarer Wunsch, weil der Grund dahinter ist, Dieser Jesus ist das Beste und Herrlichste und Schönste, was es überhaupt nur gibt. Das Zweite, was wir mitnehmen können, ist, hier auf dieser Erde ist diese Herrlichkeit uns weitgehend verborgen. Wir bekommen immer wieder kleine Einblicke. Aber grundsätzlich gilt das Gleiche, was für Jesus galt, auch für uns. Wir sollen zunächst unser Kreuz auf uns nehmen. Das heißt, hier in dieser Erde treu zu Jesus stehen, auch wenn es uns kostet. Eines Tages werden wir diese Gemeinschaft, diese Herrlichkeit für alle Ewigkeit genießen. Die Krone gibt es für uns, aber sie folgt auf das Kreuz. Ja, und da erinnere ich euch nochmal dran, in die enge Beziehung zu dem, was er direkt vorher gesagt hat, die berühmten Worte, wir sollen ihm nachfolgen. Und wer ihm nachfolgen will, muss bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das Dritte, was wir lernen, ist, okay, wenn wir hier im Leid leben, uns die Herrlichkeit erwartet, wie bekommen wir kleine Einblicke in die Herrlichkeit? Wie bekommen wir schon hier etwas von dieser Herrlichkeit zu sehen? Und die paradoxe Antwort darauf lautet, etwas von dieser Herrlichkeit sehen hier auf der Erde können wir nur durch Hören. Anteil an der Herrlichkeit, Gemeinschaft mit Jesus, gibt es hier auf der Erde durch Hören. Hören auf das Alte Testament, denn wir haben heute gelernt, es weist uns auf Jesus hin. Und hören auf das Neue Testament, denn es zeigt uns Jesus und lässt uns Gemeinschaft mit ihm haben. Die Bibel sagt uns, wenn wir das Wort Gottes lesen und hören, dann ist es nicht so nur so, dass wir Information empfangen, sondern wir werden durch das Wort Gottes in die Gemeinschaft mit Jesus gestellt und wir fangen an, immer wieder mit den Augen unseres Herzens etwas von der Herrlichkeit Jesu zu sehen. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was uns einmal erwartet. Paulus nimmt mal das Bild eines Spiegels und Spiegel in der Antike waren immer Spiegel, wo man ja heute sagen würde, das kann ich als Spiegel überhaupt nicht gebrauchen, weil es war überhaupt nicht glatt poliert. Man konnte sich da nur so ganz schemenhaft drin erkennen. Also zum Schminken und so war das nicht geeignet. Aber immerhin, man konnte so eine Ahnung erkennen von dem, wie man aussah in so einem Spiegel. Und das nimmt Petrus als Vergleich. Wir bekommen immer wieder kleine Einblicke in die Herrlichkeit Jesu durch das Hören und das Lesen in seinem Wort. Und einmal werden wir seine Herrlichkeit dann für alle Ewigkeit sehen, diese Herrlichkeit, in die Petrus, Johannes und Jakobus einen kleinen Einblick bekommen durften. Amen.